Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil von der Serie Free at Last, ein Kernthema von der Bibel. Gott möchte uns frei machen. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo wir als Christen manchmal nicht immer so erleben. Und die Serie möchte dich ein bisschen mitnehmen auf den Weg, ja, wie kann uns Gott denn frei machen? Was braucht es? Was ist Gottes Beitrag? Und diese Serie hängt stark zusammen. Das heisst, wenn du letztes Mal nicht da gewesen bist, lass den Podcast, dass du auch den Zusammenhang hast. Genau. Und ich habe euch jetzt für heute etwas mitgebracht, wo ich damit möchte einsteigen, ein kleines Bild. Und wenn ich frage, was siehst du? Der eine hat vielleicht eine junge Frau und einen jungen Mann gesehen. Die andere vielleicht ein altes Bärli. Ich weiß nicht, was du drin entdeckst. Aber so ist es doch auch im realen Leben. Kannst du wieder weg tun. Manchmal gibt es Sachen, die sind zwar da, aber ich sehe es nicht. Manchmal gibt es Sachen, die sind da, aber ich nehme sie nicht wahr. Zum Beispiel einen Schlüssel, den ich suche. Und Zara sagt mir, der ist dort in der Schublade. Ich gehe mir in der Schublade. Und der Schlüssel ist einfach nicht dort. Und nachher geht Zara her und sucht den Schlüssel raus. Und manchmal ist es auch mit Oliven im Keller so übrigens. Und ich habe die These, Frauen können zaubern. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Du hast manchmal, du hast zwar Augen im Kopf, aber du siehst etwas einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast und ich glaube, das ist ein tiefes Bild. Du hast Augen im Kopf, aber du siehst manchmal etwas einfach nicht. Und das Bild greift die Bibel auf und sagt, genau so ist es in der geistlichen Dimension manchmal auch. Du hast zwar Augen im Kopf und Ohren, aber du hörst und siehst nicht. Und das kommt an verschiedenen Orten in der Bibel vor. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns von Gott Ohren und Augen schenken lassen, damit wir sehen und hören können, was Gott mir und dir mitgeben möchte. Und darum möchte ich jetzt ganz kurz am Anfang beten. Jesus, Herr, komm jetzt in den Raum und zu jedem Einzelnen von uns, dass wir Augen und Ohren haben können, wo wir hören und sehen, was du heute für uns parat hast. Öffne du dort, wo wir verstopfte Augen und Ohren haben. Amen. In der Bibel kommt es an diversen Orten vor. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgenommen, es ist nicht abschliessend. Die erste ist aus dem Jesaja, dort heisst es, hört ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Möchte Gott gehörlose Moppen? Wahrscheinlich nicht. Aber Gott braucht eine Bildsprache in der Bibel, um uns etwas zu zeigen. Und spannend ist, die Bibel hat zwar verschiedene Verfasser, aber nur einen Autor, der Heilige Geist. Und darum zieht sich manchmal so Bilder durch. Durch die ganze Bibel. Bilder, Symbole, wo Gott uns damit etwas möchte sagen. Ich habe darum noch ein bisschen weiter in der Bibel. Es geht im Jesaja noch ein bisschen weiter. Da heisst, du sahst viel, sahst wohl viel, aber du hast nichts beachtet. Die Ohren offen, aber er hat nicht gehört. Er hört nicht. Denn an einem anderen Ort, es soll hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben. Nicht so sympathisch, wie Gott da über sein Volk redet. Also du merkst, er redet nicht über irgendwer, sondern er redet über die Gläubigen. Und er sagt, es kann sogar sein, dass du gläubig bist und trotzdem nicht siehst und hörst. Und dann im Neuen Testament, denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie nicht heilen. Spätestens diese Aussage macht ein bisschen ungemütlich. Das heisst, wenn ich taub und blind bin in der geistlichen Dimension, wenn ich die Vision von Jesus nicht sehen kann, dann kann er in meinem Leben keinen positiven Impact haben. Das heisst, er kann in meinem Leben nichts verändern, kann mich nicht heilen und mir nicht helfen. Und darum ist da ein Schlüssel in diesem Vers, dass ich Gott nicht ignoriere, das, was er sagt, wo mir hilft, geistliche Augen und Ohren überzukommen. Und ich könnte jetzt noch lange weitermachen, aber der Punkt, eigentlich, den ich aufzeigen wollte, ist, es gibt eine Dimension, die nehme ich nicht einfach materiell wahr mit meinen Augen oder mit meinen Ohren, sondern es gibt eine Dimension, wo Gott sagt, die ist real in dieser Welt, die geistliche Dimension, wo wir eine andere Sichtweise brauchen. Ich habe zum Beispiel übersehen an der Genialität der Natur, dass es offensichtlich ist, dass es um Gott muss gehen, finde ich. Oder dass er real ist, an der Natur. Oder ich habe übersehen, dass Gott, der mich geschaffen hat, mich hat wollen und mich gern hat. Oder ich habe übersehen, dass Gott in meinem Leben Sachen verändern will, die ich destruktive Muster habe, dass Gott mir vergeben will und mich frei machen will. Und wenn ich das entdeckt habe, dann kann ich fast nicht mehr begreifen, dass ich es einmal nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch schon gemacht hast. Jetzt das Herausfordernde ist, die Bibel sagt, dass die Blindheit auch bestehen bleiben, auch wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind. Dass die Blindheit nicht zwingend einfach weggeht. Warum ist das so? Ich glaube, wir sind geprägt von Sichtweisen, von Prägungen aus unserer Kultur oder aus unserer Familie. Überzeugungen, die wir aufgenommen haben mit der Muttermilch vielleicht, wo wir gar nicht sehen, dass dort etwas schräg ist. Ein Beispiel. Ein bekannter Pastor von mir hat mal mit einem Pastor aus dem Süden, ich sage jetzt Land bewusst nicht, darüber geredet, wie kann man dort Kirchen gründen. Und der andere hat gesagt, ja, das ist ganz einfach, bei uns läuft das so, du zahlst einfach jemandem Geld und dann macht er das. Oder ja, also war wie genau, ja, du gibst dem Geld und dann macht er, baut er eine Kirche auf, genauso wie du dir das denkst. Und dann hat er gesagt, ja, das läuft bei uns so. Ich würde jetzt das Bestechung nennen. Und dann sagt er aber, ja, aber in dem, bei uns ist es so, wenn du jemandem Geld gibst, dann gehört er dir. Und aus meiner Sicht ist das schräg, aber er als frommer, tiefgläubiger Mensch, der schon lange mit Gott unterwegs ist, für ihn ist das völlig normal. Er sieht da nichts Anstössiges dran. Zum Ganze umkehren. Ich war mal in einem Meeting, jetzt kommen wir Schweizer schlecht weg, gell? Mit einem afrikanischen Pastor. Und jemand hat dann gefragt in dem Meeting, der hat mega viel erlebt, wie Gott wirkt, wie Kirche wächst in Afrika, dort wo er ist. Und hat jemand gefragt, warum denkst du, wächst bei euch Kirche so viel stärker als bei uns? Warum kommen dort so viel mehr Menschen zum Glauben? Und dann hat er uns so angeschaut und gesagt, ja, ganz einfach, weil ich vertraue Gott nicht. Und dann hat er gesagt, er denkt, ja, sicher vertraue ich Gott. Und er hat gesagt, ja, schau, wenn uns Afrikaner Gott einen Impuls gibt in eine Richtung, wo wir gehen sollen, dann gehen wir einfach. Und bei euch Schweizer habe ich festgestellt, dass ihr euch hundertfach absichert, bevor ihr etwas unternehmt. Ihr braucht ein Konzept, ihr braucht ein Budget, ihr braucht was auch immer noch. Und am Schluss brecht ihr nicht auf und folgt dem Impuls nicht, den Gott euch gegeben hat. Und dann sagt er, und wir Afrikaner sind ja ganz anders, wir gehen einfach und Gott organisiert dann hoffentlich hinten nachher. Funktioniert auch nicht immer, aber häufig bei ihm, wenn du sein Leben anschaust, er ist gegangen und Gott hat es irgendwie geordnet hinten nachher. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, Blindheit haben wir manchmal aufgrund von unserer Kultur, ich bin Schweizer, habe eine Kultur vor Versicherung, vor Absicherung, oder? Und sehe vielleicht gar nicht, dass mir Gott möchte eine Perspektive geben, die göttlich ist, die anders ist. Ich sehe vielleicht gar nicht, dass es einen Bereich gibt, wo ich blind und taub bin. Und ich glaube, dass Gott uns in ganz vielen Lebensbereichen möchte in die Freiheit führen, wo wir vielleicht gar noch nicht gecheckt haben, dass wir unfrei sind. Wo wir in unserem Leben Überzeugungen haben über die Welt, über das Leben, über Gott, vielleicht auch über uns selber, die dazu führen, dass wir ein gefangenes Leben führen, dass wir Verhaltensweisen haben, die destruktiv sind. Und genau das habe ich letztes Mal ein bisschen an der Elias-Story aufgezeigt, wie er in eine destruktive Lebens- oder Verhaltensweise rutschen konnte. Er hat Gott mega stark erlebt und dann plötzlich, obwohl er erlebt hat, dass Gott mega viel tut in seinem Leben, dass er Wunder tut, dass er mächtig ist, kommt plötzlich Angst in sein Leben. Und die Angst bestimmt sein Verhalten, er isoliert sich und er kommt letztlich an den Punkt, wo er seine Berufung und Bestimmung aufgeben will. Und das nennt die Bibel einen geistlichen Angriff, wenn plötzlich ein Gedanke etwas in dein Leben kommt, eine Überzeugung, die dich anfängt bestimmen und steuern. Wo anfängt, ein Muster in deinem Leben entwickeln, wo der Punkt ist, ein Denkmuster, wo im Widerspruch zu dem steht, wo Gott eigentlich sagt, weil Gott hat um Elia gesagt, ich bin mit dir und du bist mein grosser Prophet und ich werde mit dir deinen Job zusammen machen. Das nennt die Bibel einen geistlichen Angriff, wenn ich so Wahrheit plötzlich nicht mehr glaube. Und der Rest von Elia, das kannst du lesen im letzten Podcast, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Aber der Punkt ist, es gilt zu erkennen, was Gott mir möchte sagen. Und ich glaube, ein Grundprinzip, ein wichtiges Grundprinzip der Bibel ist, die Bibel sagt, es gibt einen Kampf in dieser Welt. Das hat nichts mit einem Kampf von mir gegen einen anderen Menschen zu tun, sondern es ist ein Kampf in einer geistlichen Dimension mit den Kräften der Finsternis, mit dämonischen Mächten. Das klingt jetzt spooky. Und das ist so eine Sache mit dem Thema, weil ich habe gelesen, Statistiken von Mitteleuropa oder Nord oder einfach Westen, dass 6% der Christen glauben nicht, dass es die dämonische Macht gibt. Glauben nicht, dass das eine Realität ist. Der Teufel. Und ich habe mir mal überlegt, warum ist das so? Warum glauben wir das nicht? Und ich glaube, es hat fest damit zu tun, dass wir manchmal die Bibel lesen, ich auch, Bibel lesen und ich interpretiere das, was ich lese, mit dem Bild, das ich in meinem Kopf habe. Ich habe vielleicht irgendwie Der Exorzist geschaut oder irgendeinen Horrorstreifen und nachher lese ich in der Bibel von Dämonen und vom Teufel und dann kommen die Bilder und denke, ja gut, also das ist Science Fiction. So ist es ja wahrscheinlich nicht. Und dann dränge ich das aus meinem Glauben aus und sage, ja, das gibt es nicht. Aber der Punkt ist, ich glaube, wenn Gott Aussagen macht in der Bibel, die immer wieder kommen, und das ist das mit dieser geistlich-dämonischen Dimension, dann hat das uns etwas zu sagen. Aber wenn ich einfach meine Interpretation in die Bibel einlese, ist die Gefahr, dass ich geistlich taub und blind bin. Ich kann das machen, ich kann das einfach rausstreichen und sagen, ja gut, das verstehe ich, das nehme ich, das verstehe ich nicht, das streiche ich, kann ich machen, aber es hat einfach zur Konsequenz, dass ich nicht in der Tiefe verstehe, was Gott mir eigentlich möchte sagen. Darum lohnt es sich bei so Aussagen, wo ich vielleicht im ersten Moment denke, hey, was soll das? Genau herzuschauen und Gott fragen und sagen, hey, was möchtest du mit dieser Dimension vom Dämonischen, von der Macht, von der Finsternis, vom Teufel, was möchtest du mit dem sagen? Was ist das Bild, das du verwendest? Und ich habe letztes Mal ein Bild gebracht, die da sind, wissen, das die Bibel verwendet, um den Teufel zu beschreiben, um die dämonische Macht zu beschreiben. Ein Bild ist ein Leu. Ein brüllender Leu, der umeinander zieht und verschlingen und töten will. Ich habe dann kurz ausgeführt, der Leu, der kämpft immer, der greift ihn nicht allein an, sondern der kommt immer im Rudel. Und der will möglichst schnell töten und die Luft abschnüren. Und genau diese Dimension haben wir bei Melia entdeckt. Wir haben gemerkt, das Rudel, das hat nichts mit Leuen zu tun, sondern das sind Denkweisen, die in mein Leben kommen. Ich muss mich isolieren, dann geht es mir wieder gut. Denkweisen, die in mein Leben kommen, Angst. Und das sind der Auslöser, ist vielleicht einer. In dieser Story, wenn du sie kennst, es ist die Königin Isabel, die das auslöst. Aber es sind nachher ganz viele Aspekte, die in sein Leben reinkommen. Sachen, die er glaubt. Sachen, die zum Teil auch der Teufel ihm raubt. An Überzeugungen. Er hat gewusst, dass Gott gross ist und dass Gott ihm führt. Und irgendwann hat er es nicht mehr geglaubt. Und dann hat er einen Abgang gemacht. Dann ist er davon gerannt. Das heisst in der Bibel, und da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer in das Verständnis, das ist mit der geistlichen Dimension gemeint. Der Teufel sei ein Dieb, der rauben, morden und zerstören will. Heisst im Neuen Testament, sagt Jesus, und das macht er im Rudel. Und wenn wir bei Melia herschauen, haben wir gemerkt, einer von diesen Aspekten von diesem geistlichen Angriff ist die Angst. Er hat Angst und spannend ist das Gegenteil von Angst. In der Bibel ist nicht Angst Freiheit, sondern Liebe. Das Gegenteil von Angst ist Liebe in der Bibel. Und warum greift der Teufel die Liebe an? Jetzt nehmen wir einfach einmal an, im Moment, ich weiß nicht, ob du dem Teufel glaubst, aber dass es die Dimension gibt und dass die mehr von Gott wegbringen. Warum versucht er mir die Liebe zu stehlen? Weil im 1. Korinther 13 heisst es, dass die Liebe von Gott, die in mir ist, gibt mir Autorität in Christus. Und wenn ich diese Liebe verliere, habe ich keine Autorität mehr. Dann bleibt mein Glaube eigentlich nur ein Gerücht zur Selbst, irgendein Gerücht von einer Idee. Aber es hat nicht mehr Kraft. Und der zweite Aspekt, den er klauen will, ist die Freude. Freude an Gott. Warum? Es heißt in der Bibel, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn es diese Macht gibt, dann wird es wahrscheinlich ihr Ziel, mir die Autorität nehmen, die ich in Christus habe, nämlich die Liebe, und mir die Freude nehmen an meinem Glauben. Das ist das Ziel von dieser Macht. Und wenn ich in die Welt raus schaue, dann merke ich auch Leute, die an Jesus glauben, Brüder und Schwestern in meinem Glauben, die abgelöscht durch die Welt gehen. Und ich glaube, das hat mit dem Ziel zu tun, das die böse Macht hat. Und das Problem, glaube ich, in der Schweiz ist, dass wir diesen Aspekt nicht ernst nehmen, häufig, auch als Christen nicht. Dass wir vielleicht finden, ja, ich fühle mich jetzt halt lieblos. Ist jetzt halt so. Ich habe jetzt gerade keine Freude am Herrn. Und das einfach akzeptieren. Aber die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wenn Schwere in mein Leben kommt, dann ist das eine Macht, die Schwere bringt, um mir die Präsenz von Gott zu klauen. Um die zu bekämpfen. Und ich merke, ich erlebe den Fight in meinem Leben ganz real. Und der Elia hat das auch ganz real erlebt. Und ich möchte jetzt kurz auf die Elia-Geschichte von einem anderen Aspekt eingehen, wo man das auch ganz real sieht. Und zwar ist das beim König, beim Ahab. Die Geschichte ist, der König, der Ahab, der grosse Gegenspieler eigentlich von Elia. Aber an und für sich ist die Isebel die grosse Gegenspielerin, die Frau vom König. Aber der König, der wäre eigentlich der, der die Entscheidungen trifft in dieser Story. Er hätte Autorität. Aber er nimmt sie nicht wahr. Er lässt sich von seiner Frau manipulieren. Er lässt sich von ihr kontrollieren und er hat null Freiheit in seinen Entscheidungen. Da geht es jetzt nicht darum, dass Frauen die böse Macht sind, gell? Nicht missverstehen. Überhaupt nicht. Aber in dem Fall ist es so, dass er sich kontrollieren lässt. Und wichtig ist Folgendes: Der Ahab, der toleriert das einfach. Der Punkt ist, glaube ich, die Bibel sagt, die Angriffe funktionieren nur, wenn ich sie toleriere. Oder vielleicht sagst du, ja gut, mein Ex-Partner war manipulativ. Das mag sein, aber du hast es zulassen. Ich kann dich nicht manipulieren, wenn du es nicht zulässt. Ich kann dir nicht einmal Angst einjagen, wenn du es nicht zulässt. Also das Hauptproblem ist, wenn ich Sachen in meinem Leben toleriere, die ungesund sind, egal was es ist, dann kommen Sachen in mein Leben, die destruktiv mein Leben anfangen zu prägen. Es sind Lügen, Überzeugungen, die plötzlich in mein Leben einen Impact haben. Und von dem redet die Bibel bei dieser Isebel. Und wenn du eine Geschichte vielleicht lesest und merkst, hey, oder fragst, was ist da noch mehr dahinter, wie ist das genau zu verstehen, dann lohnt es sich manchmal zu schauen, wo kommt das Thema nochmal vor. Und die Isebel, die Königin, die das Destruktive, die ganze Story von Elia einbringt, die kommt nochmal vor in der Bibel, und zwar im Neuen Testament. Im Neuen Testament kommt sie vor und ich glaube, Gott will uns dort nochmal etwas sagen über die destruktive Macht, die in dieser Welt ist. Es heisst dort in Offenbarung 2,20: Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Da redet Jesus zu der Kirche, zu den Gläubigen. Du unternimmst nichts gegen Isebel, die sich als Prophetin ausgibt. Nichts unternehmen heisst nichts anderes als Sachen tolerieren. Sachen tolerieren, die ungesund sind, wie Angst, wie Manipulation, all diese Sachen. Aber weißt du, wenn man seine Aufgabe, dass es ist, eine Kultur zu prägen, im positiven Sinn, das ist meine Aufgabe. Das nimmt der Jesus nicht ab. Also es ist mein Job, so Sachen, die kommen, zu erkennen und nicht zu tolerieren in meinem Leben. Die destruktiven Sachen. Und genau das ist offenbar in dieser Kirche, da in der Offenbarung passiert, dass man die Sachen entweder nicht erkannt hat oder einfach toleriert hat. Das geht dann noch weiter. Das heisst, durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral und ermuntert sie, ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Ich habe ihr genug Zeit gegeben, ihr Leben zu ändern, aber sie weigert sich umzukehren und ihr unmoralisches Leben aufzugeben. Also das ist der zweite Teil der Bibel, das gilt für alle Christen. Und das ist das Buch Offenbarung. Und am Anfang von dem Buch sagt Gott, wer das Buch nicht liest und nicht ernst nimmt, der wird in seinem Leben einen Haufen Sachen haben und tolerieren, die ihm nicht gut tun. Also, wir kommen zu dem Rudel noch mal etwas dazu über, von geistlichen Angriffen. Ich habe von der Angst geredet, ich habe von der Isolation geredet, letztes Mal. Und da kommt noch etwas hier, eine ungesunde Art von sexuellem Leben. Und es kommt hier Passivität. Es kommt hier Passivität und genau das siehst du beim Ahab. Er übernimmt keine Eigenverantwortung. Es gibt eine Story, er will einen Weinberg kaufen, mein erster König. Er will einen Weinberg kaufen und der andere will ihn nicht verkaufen. Und dann geht er heim und jammert bei seiner Frau und sagt, ja, der will mir den Weinberg nicht verkaufen. Ich meine, er ist der König. Er könnte Einfluss nehmen. Und er ist einfach passiv. Und das siehst du in seinem Leben die ganze Zeit. Der Typ ist die ganze Zeit passiv. Und ich merke bei mir selber, das gibt es bei mir ab und zu auch. Dass so eine Passivität in mein Leben kommt. Und wenn ich zurückschaue, denke ich, warum habe ich dort nicht gehandelt? Warum habe ich dort nicht reagiert? Warum habe ich mich so gar nicht verhalten? Also ich habe nicht stattgefunden. Ich habe es einfach schleifen lassen. Und das ist so etwas Ungesundes im Leben vom Ahab, wo er einfach passiv ist. Das merke ich zum Beispiel auch, wenn ich mich Gott aussetzen will. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, aber wenn ich Beziehung zu Gott suche, dann kommt plötzlich so eine Müdigkeit über mich. Und ich denke, boah, will ich jetzt wirklich die Bibel lesen heute? Schaue ich nicht lieber den Hockey-Match, der noch läuft. Oder das Heftli dort, irgendeine Werbung von was auch immer. Völlig unbedeutend, aber das hat nachher so eine Anziehungskraft. Und es kommt so eine Passivität hier. Aber das hat nur Macht, wenn ich mich nicht aktiv leite. Wenn ich weiss, was ich will und das umsetze, dann kann mir dem Hockey-Match eigentlich gleich sein, weil ich habe ja gesagt, ich will mit Gott Zeit verbringen. Aber wenn ich passiv bin, wenn ich mich einfach steuern lasse von dem, was von außen kommt, dann kann ganz viel in dein Leben reinkommen. Du hast es vielleicht gar nicht wollen, aber du hast es einfach zugelassen und nachher hast du destruktive Sachen, die dein Leben anfangen bestimmen. Jetzt, wie findest du raus, ob etwas so ein geistlicher Angriff ist? Wäre ja noch spannend. Der erste Punkt ist, glaube ich, such Beziehung zu Jesus. Lies die Bibel. Das ist Schlüssel Nummer 1. Ich glaube, wenn wir uns fragen, warum Christenheit, warum Church in Europa so eine wenig Kraft hat, dann hat das mit dem zu tun. Weil wir nicht mehr wissen, wie wir Jesus begegnen können. Weil wir vergessen haben, wie wir in die intime Gemeinschaft mit ihm gehen können. Und abhängig sind von Pastoren, von Podcasts, von Zeitschriften. Und nicht mehr wissen, wie das geht. Und wenn du nicht weißt, wie du die Bibel brauchst, dann lass das erklären. Ich erkläre das gern. Weil, wenn du die Bibel nicht kannst brauchen, dann nachher werden die destruktiven Mächte in deinem Leben anfangen, Raum nehmen, weil du gar nicht merkst, dass da etwas verkehrt ist. Und ich merke so viel, wenn ich die Bibel lese, dann entdecke ich Sachen in meinem Leben, die ungesund sind, wo ich vorher nicht einmal auf die Idee gekommen wäre, dass es so ist. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir uns bewusst sind, dass wir immer einen Kampf sind in diesem Bereich. Ein Soldat, der nicht weiss, dass er im Kampf ist, ist relativ schnell tot. Und ich glaube, das ist im Christsein auch so. Wenn ich mir nicht bewusst bin, dass es eine Macht gibt, die mich aus der Beziehung zu Gott rausziehen will, wenn ich das nicht weiss und mir nicht aneigne, mich vom Heiligen Geist führen zu lassen, mir nicht aneignen, mich mit Jesus zu verbinden, dann bin ich relativ schnell leer als Christ. Bin ich relativ schnell nur on fire mit meinem Glauben. Das passiert einfach. Ich sage das nicht, um dir irgendwie Angst zu machen, sondern ich sage dir das, weil Jesus hat eigentlich uns die Werkzeuge an die Hand gegeben, dass wir diesen Angriff begegnen und gewinnen können. Und um dir das ein bisschen zu zeigen, habe ich ein Bild mitgebracht von einem Baum, wo unser Leben darstellen soll. Und ich glaube, häufig gibt es Früchte in unserem Leben, Sachen, wo wir merken, das ist nicht gut. Oder? Und das sieht jeder, das siehst du selber, wenn du ein bisschen reflektiv unterwegs bist. Aber das sehen sicher die Leute, die mit dir zu tun haben. Wenn du verheiratet bist, dann hast du sicher kommst einen Spiegel über und dein Verhalten wird dir gezeigt. Und wenn du dort destruktives Verhalten hast, dann ist das etwas, das kann man entdecken, wenn du Leute um dich herum hast, die ehrlich sind mit dir. Und das Zweite, und das ist eine Schicht tiefer, das sind Muster. Verhaltensmuster, die wiederholen sich immer mal wieder im Leben. Um die zu entdecken, brauchst du entweder eine andere Person oder vielleicht hilft dir, zu entdecken, wenn du merkst, ich habe immer wieder ähnliche Problemstellungen in meinem Leben. Dann hast du ein Muster, das sich wiederholt. Und dort brauchen wir schon Gott drin, den Heiligen Geist, der mir hilft, das zu erkennen. Und dann, drittens, gibt es noch die geistliche Dimension. Sachen, die ich mit diesen Ohren und diesen Augen nicht wahrnehmen kann. Das ist die Wurzel, das ist unter der Erde. Das sind tiefste Überzeugungen, tiefste Lügen, die ich glaube, die mein Handeln bestimmen. Das ist der Grund, warum ich tue, was ich tue. wenn ich davon überzeugt bin, dass ich nur wert bin, dass ich nur einen Wert habe, weil ich leiste, dann führt das zu Handlungen. Und die tiefe Überzeugung ist manchmal gar nicht so einfach, herauszufinden. Und mit dem können wir zu Jesus gehen und ihm fragen, hey, Heiliger Geist, hilf mir, die Wurzeln zu sehen. Weil wenn ich die Wurzeln kenne, dann kann ich den geistlichen Angriff begegnen, dann kann ich Nein sagen. Wenn ich die Wurzeln nicht kenne, ist es schwierig. Ich gehe noch mal kurz auf den König Ahab ein. Ein Beispiel, um das ein bisschen plastisch zu machen. Also der König Ahab, das, was man bei ihm erkennen kann, die Frucht ist relativ klar. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Er ist König von Israel, ist ein Fähnchen im Wind. Er ist ein verzogenes Kind. Er lässt seiner Frau alles durchgehen. Er nimmt Verantwortung nicht wahr. Er ist schwach, passiv, trotzig, weinerlich. Er hat kein Rückgrat. Er leitet nicht richtig. Und er ist leicht beeinflussbar. Und das sage ich jetzt einfach so, dass wenn du die Story von dem liest, dann siehst du das. Das sind seine Früchte. Oder? Das sehen die Leute an ihm. Das Muster dahinter, und das Muster dahinter zu erkennen, ist nicht so einfach, wenn jetzt er dran hat bei mir, weil wir jetzt mit ihm vor Gott gehen und beten und fragen, hey, was könnte das Muster sein? Aber ich glaube, das Muster bei ihm ist Passivität. Passivität, und er hat brutal Angst, seine Macht zu verlieren. Das ist die Grundwurzel von allem seinem Handeln. Jetzt, warum ist es wichtig, nach der Wurzel von meinem Handeln zu fragen? Bei der Wurzel bei ihm, die Bibel sagt, ich bin erst beim Muster gewesen, Entschuldigung, jetzt komme ich zur Wurzel. Die Bibel sagt beim Ahab, die Wurzel ist, dass er von Anfang an in seinem Leben alle Götzen toleriert hat, die seine Frau eingebracht hat. Alles toleriert und angenommen hat, in der Hoffnung, dass es ihm mehr Macht gibt. Er hat mit jensten Kompromissen gelebt und nachher hat nimmer mehr die Angst im Griff gehabt, dass er seine Macht könnte verlieren. Und das ist nicht mein Fazit von der Wurzel, sondern das steht in der Bibel. Es heisst dort, dass Gott den Ahab verabscheut hat, weil er einfach alles zugelassen hat, all den Mist, wo seine Frau eingebracht hat in sein Leben. Und jetzt, warum ist es so wichtig, die Wurzel zu kennen? Weil die Wurzel ist der Boden von allem Destruktiven in meinem und in deinem Leben. Und was wir brauchen, um den Angriff vom Teufel zu widerstehen, ist, zuerst mal brauche ich Leute, die ehrlich sind mit mir und mich spiegeln. Es braucht Menschen, die mir sagen, hey, guck, ich sehe bei dir in deinem Leben etwas. Das ist vielleicht nicht so konstruktiv. Aber es braucht Menschen, die liebend sind. Erinnern wir euch noch, der Liebe ist die Autorität. Und Christen sind Menschen, die liebend sind, die mir das feedbacken, weil sie wollen, dass ich mein Potenzial entfalte und nicht, weil sie mir einen eindrücken. Aber ich brauche Menschen, die in mein Leben einreden. Ich brauche Menschen, die Jesus-Kultur in mein Leben einbringen und sagen, hey, guck, ich sehe bei dir dort etwas. Das ist doch nicht Jesus-Kultur, das ist doch nicht das Beste vom anderen Willen. Und es braucht, dass ich den Heiligen Geist ernst nehme. Ich glaube, jeder von uns erlebt manchmal so einen kleinen, feinen, tiefen Impuls, wo Gott etwas anklingen lässt. Wo, wenn ich dem folge, könnte ich auf die Wurzeln kommen. Aber ich kann das auch ignorieren. Also auf den Heiligen Geist hören. Genau, ich gehe ja Pfingsten darauf ein. Und dann, und das ist der wichtigste Punkt heute, den ich habe, dass ich kämpfe mit den Waffen vom Licht. Sagt die Bibel an verschiedenen Orten. Der Punkt ist, destruktive Muster, wie Schwere, wie Angst, wie ein Minderwert, die können dann in meinem Leben Raum bekommen, wenn ich nicht mehr glaube, dass Jesus mein Leben verändern will. Wenn ich nicht mehr glaube, dass alle Mist, den ich habe in meinem Leben, Jesus dafür gestorben ist und das kann verändern, heilen und zum Aufblühen bringen. Und sobald ich das wieder glaube und an das wieder denke, dass das Gott möchte, dann fängst du an, mit der Waffe vom Licht zu kämpfen. Es heisst im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Also die Waffe von Gott, die können die destruktiven Denkmuster in meinem Leben zerbrechen. Und die Waffen sind das Wort Gottes, ist der Heilige Geist, ist die Church, ist die Community von Menschen, die mit dir unterwegs sind, und ist die Liebe von Gott und die Worte, die Gott ausspricht. Die Worte, die Gott über dein und über mein Leben ausspricht. Und wenn ich die Worte anfange zu glauben und über mein Leben ausspreche und diesen Lügen entgegenstelle, wenn ich die Wurzeln erkannt habe, dann fängt sich etwas an zu verändern. Ich habe erlebt, wie ich so Worte über mein Leben ausgesprochen habe, über dem, wo meine Wurzeln ist, und irgendwann angefangen habe zu glauben. Gehen wir noch mal kurz zurück. Was passiert durch den Teufel? Ein Dieb will rauben, morden und zerstören, habe ich vorher gesagt. Und der Vers geht aber noch weiter. Es heißt: Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in der ganzen Fülle zu schenken. Wenn ich mit diesen Waffen vom Licht anfange zu kämpfen und wenn ich biblische Worte, göttliche Worte, diesen Lügen, die ich glaube, entgegenstelle, dann passiert etwas in der geistlichen Macht. Der Teufel wird als Leu beschrieben in der Bibel, der kaputt machen will, der zerstören will. Weißt du, wer in der Bibel auch als Leu beschrieben wird? Jesus Christus. Jesus Christus wird genannt der Löwe von Juda. Und dazu musst du etwas wissen: Ein Leu, der tut sein Gebiet markieren mit seinem Kot, mit seinem Urin. Der Teufel tut sein Gebiet revieren mit all dem Mist, den er in dein Leben bringt. Mit all dem Mist, den er in dein Leben bringt, der dazu führt, dass du anfängst, Sachen zu tun, die dich kaputt machen. Die Bibel nennt das Sünde. Und das Gebiet gehört ihm. Dort, wo ich die Sachen zulasse. Und warum markiert ein Leu? Dass jemand anderer, wenn ein anderer Leu kommt, nicht einkommt. Und wenn ein Leu eingeht in das Gebiet, dann kommt es zum Kampf. Und der eine von diesen männlichen Leuen muss abzischen, der verliert. Und wenn du Jesus in dein Leben einlässt, das heisst, Jesus ist der Leu von Juden, ist der König von Juden. Und wenn du ihn in dein Leben einlässt und sagst, du bist jetzt der Chef in meinem Leben, du willst Autorität, ich will, dass du Autorität bist in meinem Leben, ich will, dass dein Wort meine Richtschnur ist, dann passiert dort etwas. Und der Jesus übernimmt Anspruch über ein Gebiet, wo der Teufel eingenommen hat, wo destruktiv in deinem Leben ist. Und er fängt an, den Teufel rauszukicken. Und das ist für Jesus kein Problem, weil er hat mehr Macht. Das ist das, was die Bibel sagt. Der springende Punkt ist, dass ich mich entscheide, dass er wirklich Chef ist in meinem Leben. Dass ich mich entscheide, dass Gott in mein Leben Licht bringen darf, durch seine Worte, damit ich erkenne, wo Destruktivität in meinem Leben ist. Und dann wird der Leu von Juda kommen und anfangen, Sachen zu verändern und zum Guten entwickeln, wo du Destruktivität in deinem Leben hast. Und ich möchte jetzt ein bisschen zum Nachdenken herausfordern beim nächsten Worship-Song. Vielleicht möchte ihr Gott etwas zeigen, ich möchte nochmal den Baum kurz. Vielleicht möchte ihr Gott destruktives Verhalten zeigen, das du hast in deinem Leben. Vielleicht möchte er aber auch die Muster darunter zeigen. Und vielleicht möchte er auch die Wurzeln aufzeigen. Und ich glaube, das will Gott. Und frag ihn, wo habe ich Lügen in meinem Leben? Wo habe ich Destruktivität in meinem Leben? Wo mir vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber wo ich und andere immer wieder darunter leiden. Und ich glaube, dass er dir das aufzeigen will. Weil er will in dein Leben kommen und sein Gebiet bei dir markieren. Das ist sein Wunsch. Gott will, dass wir hören und sehen und dass wir frei werden. Und wenn du das willst, dann sag das Gott jetzt im nächsten Worship-Song. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann komm nachher zu mir hin und ich werde vor dir beten, dass du hoffentlich die Wurzeln kannst erkennen, die dich immer wieder ausbremst. Und ich habe dort hinten auch am Kreuz einen Zettel aufgehängt mit ganz vielen Worten, wo Gott über mein und über dein Leben ausspricht. Und nimm die Worte mit und lern sie auswendig. Und stell sie diesen Lügen entgegen, die du in deinem Leben hast. Und es wird einen Impact haben in deinem Leben. Von Veränderung, vom Raum, wo der Leu von Juda einnimmt und wo Destruktivität zum Aufblühen wird kommen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber Gott will das. Und noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du willst, dass wir aufblühen. Ich danke dir, dass du willst, dass wir frei werden. Ich bitte dich, Herr, dass du uns an die Wurzeln führst heute und uns hilfst zu sehen, wo wir Sachen haben, wo wir noch nicht aufblühen, wo wir noch nicht frei sind, wo du uns möchtest in die Freiheit führen. Und ich danke dir, dass das dein Anspruch ist, dass du uns frei machen willst, dass du Freude und Autorität und Liebe in unser Leben geben willst. Amen.